Zweites Kapitel: Das Meer.
Die letzte Nacht vor der Abreise. Ich bin ganz und gar von Abenteuerlust erfüllt. Alle Zweifel haben sich aufgelöst, sind in Spannung übergegangen. Der Morgen ist da, endlich, ein neuer Tag. Nichts wie den Rucksack aufgeschnallt, den Stock geschnappt und los geht's.
Die vertraute Straße entlang, hinunter bis zur Haltestelle der Straßenbahn. Jedes Geräusch ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Das Brummen der sich nahenden Bahn, das Surren der sich öffnenden Türen. Ich weiß genau, an welcher Stelle des Bahnsteiges ich stehen muss, um in der ersten Tür einzusteigen. Der Bahnhof, ebenfalls vertrautes Terrain. Ich kaufe ein super Sparpreisticket Konstanz, Puttgarden, Mitte See. So kann ich einen Großteil der möglichen Strecke abdecken und muss nur einmal bezahlen. Vom Fahrkartenverkäufer erfahre ich Gleis- und Abfahrtzeit des Zuges. Die Wartezeit überbrücke ich philosophierend. Eine angenehme Beschäftigung, wenn man Wartezeit hat. Ich frage mich, wann beginnt das Neue beim Reisen und hört das alte Vertraute auf? Denn das Vertraute bahnt ja den Weg für das Neue, sodass es leichter erreichbar ist. Um mich herum das Kreischen der Züge, das Dröhnen der Ansagen, alles Geräusche, Worte, die ich verstehe, deren Bedeutung mir erschlossen ist. Da endlich mein Zug kommt. Vielleicht ist ja der Moment, in dem ich den Bahnsteig verlasse, in den Zug einsteige, jener Moment, an dem das Neue beginnt. Eine Sinngrenze würde mit einer räumlichen Grenze zusammenfallen. So würde man sich das Problem leichter machen. Hat natürlich Nachteile. Jeder Schritt, der nun kommt, ist mir nämlich auch vertraut. Ich bin schon früher Zug gefahren. Ich gehe in Stock vor mich haltend durch den Zug, taste in Sitze hinein, ob dort jemand sitzt. Ist dort frei, frage ich, ob dieser Platz reserviert ist. Ist er es nicht, so kann ich davon ausgehen, dass ich dort die ganze Fahrtzeit sitzen bleiben kann, ohne wieder erneut auf Suche zu gehen. Schilder kann ich ja leider nicht lesen, eines der Hauptprobleme. Vielleicht ist ja das Neue der Rahmen. Altbekanntes wird in einen neuen Rahmen eingeordnet und wird so zu Neuem. Eine praktikable Lösung. Außerdem verspüre ich nun Hunger und Kosten hin, Kosten her, ein Aufenthalt im Zugrestaurant muss einfach sein. Ich frage mich erneut durch. Der Kellner referiert mir mündlich den Inhalt der Speisekarte. Ich wähle aus. Dann Hamburg, umsteigen, erneut durchfragen.
Bitte Vorsicht am Gleis 6B, der bereits angekündigte Standexpress aus Ahrensburg, Zugfahrt als Regionalbahn nach Bad Oldesloe, fährt jetzt an.
Endlich Puttgarden. Salzige Luft, die sofort Besitz von Haut, Haaren und Kleidern ergreift. Wieder durchfragen, wo ist die Jugendherberge? Kann man dorthin zu Fuß gelangen? Nein, man kann nicht. Aber es fährt ein Bus und die Haltestelle ist direkt um die Ecke. Dort treffe ich zwei Jungs, die auch zum ersten Mal allein unterwegs sind. Wir haben etwas gemeinsam, sind Pioniere in eigener Sache.
Moin, moin! Ein Seebär hat sich hinters Lenkrad geklemmt und schnackt Plattdütsch mit einem, der wie ein Landgänger klingt. In meinem Geist tauchen Szenen aus altdeutschen Filmen auf, Hans Albers und so.
Plötzlich das Gefühl, dass der Bus ein wenig zu leer ist. Nur ein paar Stimmen sind zu hören, ganz weit vorne, und von meinen Jungs ist auch nichts zu bemerken. Ich rufe halblaut, hallo? Dann lauter, keine Antwort. Und war da nicht vor einigen Minuten eine Ansammlung von Geräusch, Schritten, verbunden mit dem Halten des Busses? Mir drängt sich ein furchtbarer Gedanke auf. Die Haltestelle war schon. Und ich sitze noch immer im Bus. Langsam und vorsichtig hangele ich mich nach vorne durch, von Haltegriff zu Haltegriff. Vom nun eher verlegen klingenden Busfahrer erhalte ich Gewissheit. Ich bin zu weit gefahren. Ich versichere, der Schaden sei nicht groß. Ich habe ja Ferien und also Zeit. Außerdem könne ich so etwas von der Insel sehen. Und der Scherz zieht schlecht. Er öffnet aber doch das Gespräch mit einigen Passagieren. Langsam erfahre ich einiges Wissenswerte über Leute und Land. Ich fahre eine komplette Runde, nur nicht vor lauter Palaver jetzt wieder die Haltestelle verpassen. Aber der Busfahrer passt auf, gibt sich nicht noch einmal eine Blöße. Mit einigen guten Tipps über die nächsten Schritte versehen, verlasse ich endlich den Bus. Der, der so unpassend Jugendherbergsvater genannt wird, ist von mir überrascht, füllt aber brav meinen Anmeldebogen für mich aus. Sein Gehilfe zeigt mir die Räumlichkeiten. Die Rezeption, den Saal unten, Speisesaal, Treppen nach oben, Gang, Toiletten, Türen zu den Schlafsälen, dann mein Schlafsaal, Bett, Tisch, Stuhl, Spind, Fenster, wieder Tür. Noch einmal der Gang zur Treppe. Ich pauke Vokabeln, das Einmaleins des Raumes. So lange, bis die Klaviatur ohne Nachdenken zu spielen ist, blind. So vergeht der Rest des ersten Tages und endet mit der Vorfreude aufs Meer. Eine rituelle Handlung ist dieser erste Besuch beim Meer. An der Rezeption erfrage ich den Weg. Das ist kein Problem eigentlich, immer der Straße entlang. So gehe ich also los. Unter dem linken Fuß spüre ich Gras, unter dem rechten Asphalt. So gehe ich also zwischen Straße und Landschaft. Eine norddeutsche Landschaft, Wind in halb hohem Gras. Und dann langsam wird der Wind stärker, das Möwengeschrei lauter und endlich alles öffnet sich für das Meer. Ich höre sein immerwährendes Rumoren, ein Geräusch, das immer da ist, immer Halt bietet. Erstmal das Terrain erkunden. Es gibt so etwas Ähnliches wie eine Promenade oder eine Straße, die am Meer entlang führt. Diese gehe ich hinauf und wieder hinab. Ruhig Zeit lassen dabei, denn einen guten Platz finden ist das Wichtigste. Dann irgendwann rieche ich Pommes frites, eine Alibi-Portion und eine Cola. Der Verkäufer ist eine wahre Fundgrube. Ich erläutere ihm ganz genau, was meine Wünsche sind, und er weiß Rat. Ungefähr 1,5 Kilometer in die eine Richtung, dort, nah am Meer, gibt es so etwas Ähnliches wie ein kleines Wäldchen, also ein paar Bäume, die auch Schatten spenden, wenn die Sonne zu heiß wird. Dorthin mache ich mich auf den Weg. Es dauert ein wenig, irgendwann finde ich aber dann doch das, was er gemeint haben muss. Ich suche einen guten Platz, das heißt einen, der einigermaßen weich ist. Die Steine räume ich weg, breite mein Handtuch aus. Wenn es geht, zu den Füßen hin leicht abfallend. Dies ist ein guter Konzertsessel. Ich breite mein Lager aus. Lege mich hin, schließe die Augen, lasse die Umgebung auf mich wirken. Ich lausche dem satten, selbstgenügsamen Planschen seichter Wellen. Dann differenziert sich das Bild. Menschliche Stimmen heben sich empor und verschwinden wieder. Kinder, Erwachsene, Fahrräder rollen vorbei. Möwen und andere Vögel schreien, knacken im Geäst. Windstöße vom Meer. Harziger Duft, ab und an auch Sonnenöl. Wie kleine Berge schießen immer wieder Einzelgeräusche aus diesem alles aufsaugenden Klangteppich empor, um dann wieder, kurz danach, in ihn herabzusinken. Es ist eine Klangsymphonie der Umgebung. Eine besondere Verfeinerung dieses zurückgelehnt lauschenden Bewusstseins ist das Hören von auf Kassette gesprochener Literatur. Die Aufmerksamkeit wandert von den Worten des Dichters zu den Klängen der Landschaft. Einmal bildet diese den Hintergrund für das wohlgesetzte Wort, ein anderes Mal, vor allem im Nachsinnen, webt sich der literarische Text in die Oberflächenstruktur der Landschaft ein. Ausführliche Werke, wie zum Beispiel von Dostojewski, bilden eine Beziehung aus zur Landschaft. Sie werden quasi situiert. So vergeht der Tag sehr schnell, und abends kehre ich in die Jugendherberge zurück, wo ich, auf der Mauer sitzend, die Eindrücke des vergangenen Tages durch die Saiten meiner Gitarre nachklingen lasse. In diesen Sommertagen entwickle ich ein Gespür für eigentümliche Atmosphären. Kompositionen aus Geruch, Gefühl und Ton. Ich versuche, sie als Hörbilder aufzunehmen. Vielleicht kann man ja den Duft des Grases, die salzige Luft und das Gefühl von Sonne im Gesicht auch aus den Tönen heraushören. Ich unternehme kleine Ausflüge und bin, wie ein japanischer Tourist vielleicht, als Phono-Jäger unterwegs. Von einer Dampferfahrt bringe ich das Weiß mit. Warum nur erzeugt dieses Geräusch in mir immer den Eindruck von Weiße? Eine Erinnerung an sehende Tage? Oder eine quasi natürliche Synästhesie zwischen hohem Rauschen und hellstem Farbton? Vielleicht aber weisen Töne, Farben und Gefühlseindrücke ja auf einen gemeinsamen Ursprung zurück, eine Natur der Dinge und Empfindungen. Man sagt ja von Tönen, sie seien grell, von Farben, sie seien schrill. Farben und Töne können gleichermaßen hoch oder tief sein. Und doch kommt Höhe oder Tiefe ja eigentlich Bergen und Tälern oder der Tiefsee zu. An einem anderen Tag wandere ich durch einen Segelhafen. Eine ganz eigene Klangwelt spannt sich auf zwischen Wasser und Himmel. Ein leises Pendeln und Schwingen zwischen Luft und Woge. Raumerfüllend. Der Zuhörer steht vor einem Panorama, das sich bis in den Himmel erstreckt. Ein schwingendes Klangspiel, das ihn sanft berührt. Und endlich ein Bilderbuchwochenende. Heiß und sonnenhungrig fluten die Urlauber auf den Strand. Alles ist voll von ihnen und ich mitten darinnen. Hier ruhen sie auf Handtüchern, auf Luftmatratzen oder im bloßen Sand. Dort räkeln sie sich auf Sonnenstühlen oder lungern in Strandkörben herum. Kinder spielen im Sand mit Förmchen und ich will mitten hindurch. Nur wie? Mit dem Stock umherpendelnd? Unmöglich. Hier würde ich jemandem mit dem Stock in der Nase bohren, dort gar jemandem das Auge ausbohren. Ich würde dem einen unsanft auf den Po hauen, Kinder in die Flucht schlagen oder auf allen Vieren. Welch ein merkwürdiger Anblick, ein Blinder, der wie eine Schlange kriechend über den Strand robbt, geht nicht. An dieser Stelle sollte man vielleicht den Forscher und Unternehmungstrieb ein wenig zügeln und einen der zahlreichen Sehenden um Assistenz bitten. Jetzt will ich schwimmen. Ich springe also hinein in die Fluten, orientiere mich am Rauschen der Brandung und am Sonnenstand, indem ich das Gesicht Richtung Brandung gehalten, die Stelle merke, an der die Sonne die Wärme erzeugt. So kann ich auch weit hinaus schwimmen, ohne die Orientierung zu verlieren und ohne plötzlich in Dänemark zu landen. Dann irgendwann habe ich wieder genug und steige aus den Fluten hinaus und stehe vor einer weiteren Schwierigkeit, denn niemand springt zweimal in den gleichen Fluss oder niemand verlässt das Meer an der Stelle, an der er es betreten hat. Und wo sind jetzt meine Kleider? Vielleicht hätte ich einen Kassettenrekorder bei den Kleidern deponieren sollen. Ihn laut aufdrehen? Stones vielleicht? Das hätte ich auch von hunderten Metern Entfernung gehört. Nur nicht jeder steht auf die Stones. Und vielleicht hätte ein bösartiger Zeitgenosse einfach den Rekorder ausgeschaltet. Also eine unpraktikable Lösung. Vielleicht hätte ich die Kleider nahe der Pomfrittenbude deponieren sollen. Der Geruch hätte mich dann dorthin geleitet. Aber was hätten die Hunde in der Zwischenzeit mit den Kleidern anstellen können? Vielleicht eines ihrer unsäglichen Spiele damit veranstalten oder gar eine Currywurst darin vergraben? Eine kreative Lösung wäre auch gewesen, ein Seil zu spannen, einen Pflock bei den Kleidern in den Sand gerammt, einen anderen an der Wasserkante in den Sand, ein Seil dazwischen gespannt. Dann muss man nur genügend lange am Strand entlang laufen. Irgendwann wird man dann schon auf das Seil laufen. Oder tut man es nicht, muss man halt in die andere Richtung gehen. Doppelt so weit dann zwar, aber früher oder später wird man dieses Seil treffen. Vorausgesetzt, dass es noch gespannt ist. Vielleicht aber hat es in der Zwischenzeit jemand weggenommen, denn wem leuchtet das ein? Dort ist ein Seil, mitten auf dem Strand gespannt, wo eigentlich die Leute sich frei bewegen wollen. Nirgendwo ist erkennbar, dass es vielleicht als eine Art Tennisseil genutzt wird oder Volleyball oder dergleichen. Also weg mit dem Seil. Auch nicht praktikabel. Wiederum scheint es so zu sein, dass man einen der zahlreichen sehenden Mitmenschen um Assistenz fragt. Denn hier halbnackt frierend auf dem Strand nach den eigenen Kleidern suchen, ist keine besonders angenehme Aussicht. Und es gibt ja viele, die gerade nichts Besseres zu tun haben, als vielleicht die Schiffe auf dem Meer zu beobachten. Und warum sollen sie nicht ein Auge auf mich werfen? Und in dem Moment, in dem ich aus den Fluten steige, mich zu sich rufen. So also wäre der Gefährlichkeit von Badeurlaubern zu begegnen. Auf eine angenehme Weise. Auf eine Weise, die auch angenehme Bekanntschaften mit sich bringt. Und dann kommt doch der Abschied vom Meer. Von einem rauen, steinerollenden Meer.